Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes beten. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Freunde der Heiligen Schrift, wenn wir gleich den 97. Psalm aufschlagen, dann nehmen uns diese Psalmen, diese 90er Psalmen, einen Schritt weiter auf unserer Reise zum Königtum Gottes. Ich schaue kurz zurück. Psalm 93, mit dem wir unser Gebet vorhin begonnen haben, hatte in aller Kürze das ewige Königtum unseres Gottes besungen. Ja, Psalm 93. Der Herr ist König, von Anbeginn steht dein Thron fest, du bist ewig. Völlig unerschütterlich steht dieser Thron, Vers 1 und 2. Egal, was für Wassermassen heranstürmen, seine Zeugnisse sind wahr, Heiligkeit, Festigkeit ist die Zierde seines Hauses. Psalm 93. Dann aber, und das haben wir hier durch die Predigtreihe auch, sind wir durchgegangen. Dann aber haben die Psalmen 94 und 95 erschrocken festgestellt, die Gottlosen haben ja in dieser Welt die Oberhand. Sie prahlen, sie zerschlagen das auserwählte Volk. Die Zeugnisse Jahwes, die so feststehen, sind ihnen gleichgültig. So, Psalm 94. Der Beter flüchtet zum Herrn, findet dort wieder Ruhe und Sicherheit. Recht muss doch Recht bleiben, ist der bekannteste Satz aus Psalm 94. Doch Psalm 95, da schreitet die Not noch eine Stufe tiefer, ja bedrückender. Psalm 95 sagt, oh je, das ganze Gottesvolk ist abgefallen. Das war eigentlich schon immer so. Ihr Herz will immer den Irrweg, 95,10. Es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollen. Der Herr hat also die Geduld verloren und sie dann im Zorn dahingegeben. Die Ruhe und Sicherheit, die in Psalm 94 der Beter beim Herrn gefunden hat, die findet das Gottesvolk scheinbar nicht. Psalm 95 schließt ohne versöhnlichen Schluss. Es bleibt mit dieser negativen Feststellung. Ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Gott sei Dank, dann kommen die Psalmen 96 bis 98. Die Themen dieser Psalmen können wir im Überblick zusammennehmen. Jetzt bricht die Freude über das Königtum Gottes durch. Ja, Menschen enttäuschen, aber Gott enttäuscht nie. Man sieht an diesen Psalmen, dass die so oft gestellte Frage, wie kann Gott das und das zulassen, gar nicht bedrängt. Für den Beter steht das Königtum Gottes so klar vor Augen, so unerschütterlich, dass er diese Frage nicht mehr stellt. Da kommt zwar auch das Entsetzliche, das Widergöttliche vor, das sündhafte Wesen des Menschen, die Götzen, aber doch nur so, dass das alles überwindbar ist. Die Bollwerke der Sünde in diesen Psalmen sind für den allmächtigen Gott und Herr leicht überwindbar. Denn dieser allmächtige Gott und Herr will seine Herrlichkeit der ganzen Welt offenbaren. Und das ist ungefähr das, was wir aus der letzten Predigt zu 96 gelernt haben. Und nun kommen 97 und 98. Diese beiden Psalmen bleiben inhaltlich sehr eng in dem bisherigen Rahmen. Der letzte Jahwe-König-Psalm ist dann der 99. Er betont die Heiligkeit Gottes und lädt uns ein, ihn anzubeten, niederzufallen und die Heiligkeit Gottes anzubeten. Das ist ungefähr zusammengefasst der Gedankenfortschritt von 93 bis 99. Wenn man sich das vergegenwärtigt, ewiger Thron Gottes, Abfall des Gottesvolkes, aber doch Zuversicht, dass der Herr seine Herrlichkeit aller Welt offenbaren möchte, dann sehen wir einen Zusammenhang, wie es der Prophet Jesaja am Gottesknecht zeigen wollte. Denn der Gottesknecht in Jesaja 49 verzweifelt an Israel. Ich dachte, ich verbrauchte meine Kraft umsonst und unnütz. Aber was antwortet ihm der Herr? Das ist noch zu wenig. Du bist auch noch zuständig, die Verstreuten Israels von den Enden der Erde zu sammeln, damit du das Heil seist bis an die Enden der Erde. Jesaja 49, 5 und 6. Also, zwar Zusammenbruch erstmal, aber neues Leben, Heil für die ganze Welt, trotz des Versagens Israels. Ja, das Versagen Israels wird, so sagt Paulus, Römer 11, ein Mittel, damit das Heil nach draußen geht, für die ganze Welt. Das war die Aufgabe der Apostel durch den Missionsbefehl. Am Ende dieser heilsgeschichtlichen Abfolge sagt Paulus dann, also er bricht in einen Lobpreis aus, in Bekenntnis und Anbetung, wie die Psalmen mit 99 auch in Anbetung enden. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Richtig. Paulus endet mit Amen. So, an dieser Stelle haben wir den Rahmen abgesteckt und nun lesen wir Psalm 97 und versuchen dann zu erkennen, was ist das Spezielle nun in diesem Psalm. Ich lade euch ein, einfach mit mir zu sprechen. Der Herr ist König, des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind. Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Recht sind seines Thrones Stütze. Feuer geht vor ihm her und verzehrt ringsum seine Feinde. Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, das Erdreich sieht es und erschreckt. Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Schämen sollen sich alle, die den Bildern dienen und sich der Götzen rühmen. Betet ihn an, alle Götter. Zion hört es und ist froh, und die Töchter Juda sind fröhlich, weil du, Herr, recht regierest. Denn du, Herr, bist der Höchste über allen Landen, du bist hoch erhöht über alle Götter. Die ihr den Herrn liebet, hasset das Arge. Der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen, aus der Hand der Frevler wird er sie erretten. Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen und Freude den aufrichtigen Herzen. Ihr Gerechten, freut euch des Herrn und danket ihm und preiset seinen heiligen Namen. Amen. Wenn man einen Zeitgenossen fragt, was meinst du, wie kann man Gott beschreiben? dann kommt allenfalls Achselzucken und Verlegenheit heraus. Genauso erst recht, wenn ich einen Philosophen frage. Wir tragen eine Skepsis in uns. Seit der Philosophie Kants um 1800 ist es so, dass man, wenn man ein aufgeklärter Mensch sein will, über geistliche Dinge, über Jenseitiges eigentlich nichts Sicheres sagen kann. Man ist nur auf der sicheren Seite, wenn man Dinge benennt, die man auch sehen kann. Das steckt uns seit dem Aufklärer Kant tief in den Knochen. Es ist schon speziell. Der Aufklärer Kant, der Aufklärung als Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit beschrieben hat, hat uns aus der Sprache das Wichtigste weggenommen. Nämlich, dass wir über Gott etwas Wahres sagen können. Etwas, was Gott wirklich entspricht. Wo wir gewiss sein können, ja, so ist es, auch wenn wir es nicht sehen können. Doch genau dazu ist uns die Schrift gegeben. Im Nachsprechen und Nachdenken ihrer Worte wird uns etwas Sicheres und Wahres gegeben. Luther hat in dem Zusammenhang vom Loch im Reich des Teufels gesprochen. Durch die Sprache ist so ein Loch, dass durch das Wort Gottes entschlüpfen wir dem Teufel. Aber diejenigen, die später auf Kant folgten, haben offenbar versucht, das Loch zu stopfen, sodass uns auch nicht mehr die Sprache zur Verfügung steht, über Gott etwas Sicheres zu sagen. Wie also dürfen wir mit der Schrift von unserem Gott bekennen? Vers 1, der Herr ist König, des freue sich das Erdreich. Der Herr ist König. Und jetzt kommt von unseren postmodernen Zeitgenossen gleich die nächste Einrede. Die erste Einrede war diese Sprachskepsis. Man kann doch über Gott nichts Sicheres sagen. Der zweite Einwand ist, Moment mal, das ist ja totalitär. Was erhebst denn du dafür einen Anspruch? Wir müssen doch unsere Regeln als Menschen untereinander ausmachen. Ist es totalitär, wenn ich das Königtum Gottes über alle irdischen Machtverhältnisse bekenne? Darum wurden und werden die Christen auf der ganzen Welt verfolgt, weil man ihnen unterstellt, sie relativierten eine bestehende Ordnung, sei es islamisch, sei es kommunistisch oder sozialistisch oder faschistisch oder was immer. Der Herr ist König. Das wird draußen nicht oder nur bedingt verstanden. Aber ist es so negativ? Ist es totalitär? Es kommt doch darauf an, was wir für einen König haben. Und der König, von dem wir hier lesen, ist der gute Hirte. Jesus Christus ist der König, der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe lässt, damit die Schafe Weide finden. Er ist der Gottesknecht, von dem wir vorher gehört haben, ja, der sich an Israel abgearbeitet hat und sein Heil auch zu uns Heiden kommen lässt. Und darum Freude, des freue sich das Erdreich. Wir haben einen König zu verkünden, der nicht bei sich bleibt, der von sich herauskommt, aus seinem Heiligtum zu uns kommt, und dessen freue sich die ganze Welt. Als Jesus mit seiner Verkündigung begonnen hat, so fassen Matthäus und Markus zusammen, sagte er, die Zeit ist erfüllt, die Basileia Tuteu, das Königreich Gottes, ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Reich Gottes, also das Königtum Gottes, ist in ihm herbeigekommen. Also tut Buße und ändert euch oder lasst euch verändern. Markus 1, Matthäus 3 und ähnliche Stellen. Jesus lädt ein zum Fest dieses Königs, zum Hochzeitsmahl des Lammes. Er ist der barmherzige Hirte, aber eben auch der König, dem unsere ganze Ehrfurcht gehört. In den öffentlich-rechtlichen Medien wird in den letzten Monaten immer stärker in Abrede gestellt, dass der König, den wir haben, ein guter Hirte ist. Es könnte ja die Demokratie beschädigen, wenn jemand noch von außen mitregiert. Wenn es ein Gesetz gibt, das über den menschlichen Gesetzen und Verordnungen steht, das ist eine richtige Rutschbahn, auf die man sich da begeben hat, in den öffentlich-rechtlichen Medien und leider auch von den Landeskirchenleitungen, die da nicht sich schützend vor die stellen, die das Königtum Gottes anhand der Heiligen Schrift bekennen. Es ist ein kollektivistisches Denken, in die der postmoderne Individualismus gerutscht ist. Es nennt sich demokratisch, ist aber sozialistisch. Darüber wäre viel zu sagen, vielleicht an anderer Stelle noch mehr. Lass uns im Text weitergehen. In den Versen 2 bis 5 ist von Wolken und Dunkel, Feuer und Blitzen die Rede. Also Gott ist offenbar als König, aber er ist zugleich verborgen. Wolken und Dunkel sind um ihn her. Klar aber ist seine Eigenschaft, nämlich Gerechtigkeit und Recht. Diese seine Eigenschaften sind unveränderlich. Er ist unveränderlich heilig und barmherzig, unveränderlich allmächtig und allwissend. Seine Eigenschaften sind unveränderlich. Seine Handlungsweise ist verschieden, aber seine Eigenschaften müssen immer bleiben, die die Schrift beschreibt. Sein Thron ist gesichert und ewig durch vollkommene Gerechtigkeit. Die Throne unserer Herrscher auf Erden sind aber sehr wackelig und eben genau deswegen, weil überall so viel große und kleine Sünden in den Behörden mitschwingen. Diese kleinen und großen Sünden unserer Politiker und Behörden erzeugen ständig neue Bruchstellen, an denen sie das nächste Mal stolpern und ihre Herrschaft zusammenbricht. So ging es mit allen Reichen und Politikern dieser Erde. Hätten wir vollkommene Herrscher, dann müssten sie auch nicht ausgewechselt werden. Feuer geht vor ihm her, Vers 3. Die Beschreibung von Psalm 97 orientiert sich am Sinai. Also da, wo die 10 Gebote gegeben worden sind, da haben wir alle diese Geschehnisse, von denen hier auch berichtet wird. Wolken, Dunkel, Feuer, Blitze, Rauch, Schmelzen des Berges oder der Materie, auf denen Gott sich zeigte, in 2. Mose 19. Also ganz deutlich ist hier der Sinai im Hintergrund. Und wenn die Johannes-Offenbarung am Ende der Bibel den Thron Gottes beschreibt, dann kehren diese Phänomene noch einmal wieder. Offenbarung 4,8, Blitze, Stimmen, Donner und Fackeln von Feuer, das sind die 7 Geister Gottes. Offenbarung 4,8 und 2. Mose 19, Verse 16 und 18. Da ist also Feuer, das reinigt und schmilzt und Schlacke ausschmilzt. Es reinigt, aber es hält auch Sünder und Sünde fern. Es ist wie am Eingang und Ausgang des Paradieses. Das flammende Schwert der Cherubim und die feurigen Seraphinen verhindern, dass irgendein Sünder oder eine Sünde zu Gott stoßen würde. Und auf diese Weise sind Gott und Teufel, Licht und Finsternis auch auf ewig und unendlich geschieden. Wenn wir hier von diesen Naturphänomenen lesen, Wolken, Feuer, Blitze und so weiter, dann zeigt sich, Sie alle sind nicht einfach Naturphänomene, sondern sie bedeuten etwas. Wie der Regenbogen nicht einfach ein Naturphänomen ist, sondern Erinnerung an Gottes Barmherzigkeit als Schöpfer und Erhalter. Auch die Blitze, die den Erdkreis erleuchten, die ein grelles Schlaglicht mitten in der Nacht geben können, das sind nicht einfach Naturphänomene. Die Blitze erinnern an Gottes Macht und Heiligkeit, auch an seinen Zorn mit dem Donner. Schmelzende Berge, Vers 5, das sind nicht einfach Naturphänomene. Die Vulkane machen deutlich, dass wir nur eine dünne Erdkruste davon entfernt sind, schön durchgekocht zu werden. Wisst ihr, wie heiß es unter uns ist? Tiefbohrungen allein hier in Deutschland, die mal bis 9 Kilometer in die Tiefe gereicht haben, haben Temperaturen bis zu 265 Grad festgestellt. Würde man noch tiefer gehen, bis etwa 500 Kilometer, wäre man schon bei über 1000 Grad. Und die Schätzungen für die Temperatur in den innersten Teilen unserer Erde reichen von 4000 bis 6000 Grad Celsius. Was ist das für eine Hitze, auf der wir hier stehen? Wir leben über einem heißen Erdkern. Bei jedem Vulkanausbruch wird deutlich, was für eine gigantische Hitze Gott da und dort sich ausbrechen lassen kann. Flüssiges Eisen fließt in Magma manchmal hervor und kann einen Berg hinunterstürzen so schnell, dass man sich nicht mehr retten kann. Also diese Phänomene sind nicht Selbstzweck. Sie haben alle eine bestimmte Bedeutung über Gottes Heiligkeit, seine Unnahbarkeit, seine Reinheit. Interessant ist, wie Sinai und Pfingsten zusammengehören. Die Phänomene des Sinai kehrten bei der Ausgießung des Heiligen Geistes wieder. Es erschienen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Zwar gab es kein Erdbeben oder Vulkanausbruch, aber Petrus zitiert aus dem Propheten Joel, dass diese Phänomene zu erwarten sind. Er sagt, es kommen Wunderzeichen oben am Himmel und unten auf der Erde. Blut, Feuer, Rauch, die Sonne in Finsternis, der Mond zu Blut, Zitat, bevor der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Apostelgeschichte 2,20. Also diese Phänomene, die wir hier haben, ziehen sich immer wieder durch die Bibel, und wenn wir draußen sind, Blitz und Donner wahrnehmen, dann dürfen sie uns immer daran erinnern, dass Gott heilig ist und dass auch ein plötzliches Gericht die Sünder verzehren kann. Interessant finde ich hier auch, dass sogar die unbelebte Natur dazu beitragen muss, Gott zu offenbaren. Also es sind nicht, wie gesagt, nicht nur einfach Naturphänomene. Die unbelebte Natur kennt ihren Schöpfer und muss mithelfen zur Offenbarung. Es gibt wohl überhaupt kein Schöpfungswerk, das nicht zugleich ein Werkzeug der Offenbarung ist. Es gibt kein Schöpfungswerk, das nicht zugleich ein Werkzeug der Offenbarung ist. Alles hat Gott geschaffen, um auch auf sich als den weisen Schöpfer hinzuweisen. Und so sagt es der Vers 6. Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit und seine Herrlichkeit sehen alle Völker. Wie bitte? Alle Völker sehen seine Herrlichkeit? Nun ja, sie sehen die Werke seiner Hände, aber sie ehren den Schöpfer nicht. Sie sehen zwar, was Gott gemacht hat, aber Paulus schreibt in Römer 1, die Erkenntnis, die sich für sie ergeben sollte, den Schöpfer zu preisen, diese Erkenntnis setzen sie nicht um. Darum werden sie dahingegeben. Sie halten die Wahrheit durch Ungerechtigkeit nieder. Darum werden sie dahingegeben in die Verstocktheit ihres Herzens. Das Thema der Verstockung aus Psalm 95 nimmt Paulus also nicht nur in Bezug auf Israel auf, sondern auch dort, wo es um die allgemeine Schöpfungsoffenbarung geht, der Mensch nicht gehorcht. Selbst die unbelebte Natur also kennt ihren Schöpfer und muss zur Offenbarung mithelfen. Bei der Beschäftigung mit den Bildern von Caspar David Friedrich, die meine liebe Frau und ich im Urlaub auf Rügen wieder ein bisschen weiter treiben durften, ist mir deutlich geworden, was das Besondere an einer gläubigen Malerei ist. Auch hier werden nicht einfach Naturphänomene mit kunstvoller Hand nebeneinander montiert, sondern sie werden durchsichtig auf eine geistliche Wahrheit hin. Wenn man diese Bilder versteht, in ihrem Kontext deutet, dann wird immer deutlich, es geht nicht darum, dass der Maler seine Kunstfertigkeit, wie man eine Person, eine Landschaft darstellt, zeigen möchte, sondern er hat eine Botschaft. Bei einer anderen Kunstausstellung sind wir einer Malerin begegnet, die gesagt hat, ich will einfach meine Gefühle darstellen. Und dabei blieb es irgendwie auch. Da hatte man keinen weiteren geistlichen Rahmen erkennen können. Aber bei Caspar David Friedrich und bei ähnlichen klassischen Malern, Rembrandt und anderen, kann man das eben immer wieder erkennen, diese Durchsichtigkeit auf eine geistliche Wahrheit hin. Und ich denke, das ist so gegangen bis etwa ins 19. Jahrhundert. Man sieht in den Bildern dieser Zeit mehr als die Gegenstände. Es geht nicht nur um Maltechnik, sondern um eine bestimmte Geisteshaltung und wie gesagt um Botschaften, die durch die Komposition vermittelt wird. Ähnlich ist es auch für die Musik zu beobachten. Wem dient ein Künstler mit seiner Kunst? Das drückt sich dann im Ergebnis aus. Manchmal ist auch ein bloßes Bild so bedrängend, dass es einen Menschen in die Verzweiflung oder in neues Glück führen kann. Als Heinrich von Kleist, der Dichter, das Bild vom Mönch am Meer gesehen hat, 2 Monate später gab er sich die Kugel. Es hat eine solche Dynamik ausgelöst, der er nicht mehr Herr gewesen ist. Alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Mögen es doch viele sein, denen Gott die Augen öffnet. Aber schämen sollen sich, Vers 7, alle, die den Bildern dienen und sich der Götzen rühmen. Betet ihn an, alle Götter. Wer ein Bild anbetet, hat den Verstand verloren. Aber auch wer ein philosophisches System verehrt, ist nicht recht gescheit. Für die Götzen steht im Hebräischen Nichtse. Das sind die Nichtgötter oder einfach die Nichtigkeit wird im Namen ausgedrückt. Alle Nichtse sollen ihre Macht über den Menschen verlieren. Ich denke, das ist so gemeint hier. Betet ihn an, alle Götter oder alle, die sich als Gott behaupten. Wenn Menschen sich bekehren, verlieren die Nichtse, die Gedankensysteme, die Sünden und die falschen Götter ihre Macht. Jupiter soll Jahwe huldigen. Thor soll seinen Hammer niederlegen. Isis und Osiris, Zeus und Mars, Astarte und Diana, nieder mit ihnen. Und nieder mit den hochgejubelten Diktaturen von Napoleon bis Stalin und darüber hinaus. Nieder mit euren Lügen und mit euren Schleppenträgern. So nimmt der Psalm das Gericht vorweg. Es ist ein Richten, was hier geschieht. Ein Richten über die Diktatoren, ein Richten über die falschen Systeme, über alles Widergöttliche. Und in diesem Sinne sagt Jesus in Johannes 7,24, wenn ihr richtet, dann richtet recht. Nicht jedes theologische Urteil ist uns weggenommen, sondern es ist gerade uns ein gutes theologisches Urteil gegeben, das wir anhand der Schrift vollziehen sollen. Man kann also nicht mit Verweis auf Matthäus 7, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, das theologische und das ethische Urteil beiseite schieben. Es muss geurteilt werden, freilich gerecht. Nur die Aussage über die Ewigkeit und die Verdammnis, das sollte man Gott überlassen. Aber ob ein Verhalten und eine Theologie recht ist, das muss geurteilt werden. Wenn ihr richtet, so richtet recht. Johannes 7, 24. Und das ist Aufgabe der Gemeinde. Vers 8, Zion, hört es und ist froh. Und die Töchter Judas sind fröhlich, weil du, Herr, recht regierest. Mit Vers 8 tritt plötzlich die Gemeinde ins Bild. In der Gemeinde, also bei allen, die den Heiligen Geist haben, herrscht die Freude, die eben beim Ansehen der Schöpfungswerke entstehen soll. Und das Gotteslob. Vers 9, das Gotteslob wird dann dieser Gemeinde gleich vorgesprochen. Denn du, Herr, bist der Höchste über allen Landen. Du bist hoch erhöht über alle Götter. Jetzt kommt es eben plötzlich zum Du, in dem der Psalm der Gemeinde vorspricht, wie sie Gott preisen und bekennen soll. Vers 10, die ihr den Herrn liebet, hasset das Arge. Wer das Gute liebt, muss das Böse hassen. Wir können nicht Gott lieben, wenn wir nicht hassen, was er hasst, sagt Spurgeon dazu. Wir können nicht Gott lieben, wenn wir nicht hassen, was er hasst. Und das, liebe Freunde, ist genau das, was wir hier in der Postmoderne verlernt haben. Wir wollen eben nur noch lieben. Wir wollen nur noch Frohbotschaft und nicht Drohbotschaft. Aber so wird alles diffus und unklar. Das Böse wird nicht mehr abgewiesen mit der Entschiedenheit, die nötig wäre. Aber Gott merkt es. Und das Gegenmittel, das wir in unserer Zeit sehr unangenehm wahrnehmen mussten, ist so eine Art Zuchtrute. Wir haben ja die Abtreibung liberalisiert. Und Gott schickt uns massenhaft Leute, die Abtreibung strikt ablehnen. Grüne, SPD und Union haben die Homosexualität liberalisiert. Und Gott schickt uns Leute, die Homosexuelle töten würden, wenn sie könnten. Weithin hat man sich der Gender-Ideologie gebeugt. Und Gott schickt uns Leute, für die die Genderisten nur nützliche Idioten sind. Denken wir an das Schiff, also diese Gender-Queer-Tour, das nicht mal in der Türkei anlegen durfte und in Ägypten dann auch nicht. Gott schickt uns Leute, für die Genderisten nur nützliche Idioten sind. Wenn die Moslems einmal die Mehrheit stellen würden, dann werden sie, nicht die Christen, dann werden sie die Genderisten in die Gefängnisse stecken. Wir haben auch die Unterordnung der Frau abgeschafft. Und Gott schickt uns Leute, die die Unterordnung der Frau vehement und mit Gewalt einfordern. Die eine junge Frau, die im Iran ihr Kopftuch abgenommen hat und auf dem Auto stand und damit gewedelt hat, ist inzwischen umgebracht worden. Und bei uns werden die verschleierten Frauen auf den Straßen immer mehr. Wir haben auch die Religion aus dem öffentlichen Raum verdrängt. Und Gott schickt uns Menschen, die jetzt öffentlich auf den Straßen niederfallen und beten, um die Herrschaft Allahs zu demonstrieren. Etwas, was sie in ihren Heimatländern gar nicht tun, weil sie dort die Herrschaft schon erlangt haben. Dort genügt es, in der Moschee zu beten. Oft ist es dort sogar verboten, aber bei uns tun sie es, auf den Straßen. Eine seltsame Weisheit Gottes. Die ihr den Herrn liebet, hasset das Arge. Der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen, Aus der Hand der Frevler wird er sie erretten. Vers 11, dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen und Freude den aufrichtigen Herzen. Dieses immer wieder aufgehen ist im Hebräischen ein, es ist gesät und es sprießt und geht auf wie ein Licht. Was für eine Hoffnung. Das Aufgehen des Lichtes ist hier beschrieben, wie wenn ich im Dunkeln vorangehe und ich habe aber unten wie auf so einer Gangway im Flugzeug, wo so Lichtstreifen unten sind, damit man den Weg findet, wenn das Licht ausfällt, zwischen den Sitzen. So leitet uns der Herr durch sein Wort. Aber es gilt dem Gerechten, dass ihm etwas gesät ist. Spurgeon sagt dazu, in den Furchen der Lauterkeit gedeiht die Saat des Glücks und wird sich zu einer Ernte der Seligkeit entfalten. In den Furchen der Lauterkeit, also dem Gerechten, gedeiht die Saat des Glücks und wird sich zu einer Ernte der Seligkeit entfalten. Und darum, ihr Gerechten, freut euch des Herrn und danket ihm und preiset seinen heiligen Namen. So schließt der Psalm. Und diese Haltung sollte auch uns von Tag zu Tag neu bestimmen. Also die Naturphänomene, die nicht um ihrer selbst willen gegeben sind, sondern um uns den Herrn groß zu machen. Das Hassen des Argen, das Bekennen trotz aller Skepsis, das sind die Dinge, die wir aus diesem Psalm mit nach Hause nehmen können. Und vielleicht, hoffe ich doch, zu einem fröhlicheren Bekennen führen können. Amen.